Herzlich willkommen bei der allerersten Episode von Meet the Geek. Gast heute ist der Stefan Feldhuis, Co-Founder und UX-Designer bei der Required GmbH. Ich rede mit ihm darüber, dass eine Karriere nicht einfach am Reissbrett planbar ist und oft auch Zufall im Spiel ist. Dann nimmt es mich Wunder, wieso im Fall von Required zuerst ein Produkt auf dem Markt war, bevor die Agentur erst 2 Jahre später gegründet worden ist. Und welche Routine er anwendet, um seinen Arbeitsalltag so effizient wie möglich zu gestalten. Ich wünsche dir ganz viel Spass bei dieser Episode. Let's go! Stell dich doch gerade kurz vor, wer bist du?
Genau, du hast gesagt, Stefan Feldhuis. Für die, die mich kennen, wissen, dass die meisten mir Feldi sagen. Und das ist auch voll okay so, weil meistens haben wir immer 2 Stefan. Darum bin ich einfach immer der Feldi. Ich bin Mitgründer von der Required GmbH, wo wir auch Freshjobs, Jobplattform betreiben und bei mehr oder weniger auch ein bisschen für Design zuständig, mehrheitlich im visuellen Bereich.
Schön. Schön, dass du das gesagt hast wegen Feldi. Es wäre für mich ein bisschen komisch gewesen, dich die ganze Episode durch Stefan zu nennen.
Können wir es gerne machen, aber es wäre mal eine Abwechslung.
Bin ich sehr froh darum. Ja, wir haben zum Start immer so 3 Fragen, um ein bisschen reinkommen, dass du warm wirst, so ein bisschen Icebreaker. Ja. Sollte zwar jetzt nicht das Problem sein bei uns, aber...
Ja, bin ich gespannt.
Wir werden es sehen. Welches Tool oder welcher Service könntest du im Alltag nicht darauf verzichten? Also es geht im geschäftlichen Bereich.
Ja, ganz langweilig aktuell Slack, ja. Ganz klar. Aber so ein bisschen vom, sag jetzt mal, vom produktiven Arbeiten, aktuell Figma. Als Design-Tool. Früher war es Sketch gewesen, aber mittlerweile ohne Figma geht es einfach nicht mehr.
Auch zum Prototype?
Es ist visuelles Design ausarbeiten, aber auch wirklich Prototyping, also Klickbare Sachen zusammenstellen. Das ist einfach ein Top-Tool und es wird irgendwie immer besser.
Ja, kann ich bestätigen. Ja. Auf die kommen wir dann nachher noch ein bisschen im Detail, wenn wir zu deiner aktuellen Position kommen. Genau. Dann die 2. Frage ist, im Business-Kontext, was ist bisher der schlechteste Tipp gewesen, den dir je jemand gegeben hat? Namen müssen nicht genannt werden.
Der schlechteste Tipp, den ich je bekomme. Ich glaube, ja genau, Namen nicht nennen. Gut, ich hätte es jetzt auch nicht gesagt. Nein, das war von einem ehemaligen Kontakt, den ich mal zusammen geschafft habe, und gesagt hat, jeder ist ersetzbar. Und die Aussage stimmt ja prinzipiell schon, aber so in einem gewissen Kontext sollte man die Aussage einfach nicht bringen, weil er hat in dem Ding eigentlich an mir gegenüber gesagt, so, du bist ersetzbar. Und selbst wenn er nicht mich gemeint hat, sondern jemand anderem, muss ich sagen, er ist ein bisschen sehr direkt und ein bisschen gar gemein. Das einfach mal so zu sagen.
Ja, das kann man so, kann man so sagen, ja. Gut, und die letzte Frage wäre noch, welches Thema, das dich sehr, sehr würde interessieren, hast du dich noch nie so im Detail können einlesen oder recherchieren, weil dir einfach Zeit gefehlt hat oder
Zugriff? Ja, es gibt natürlich mehrere Sachen. Ich habe in letzter Zeit mich mit Kartografie ein bisschen beschäftigen, eigentlich. Eben so Höhendiagramm, irgendwie schöne Bilder machen. Weil ich habe immer schon gerne Karten gehabt. Und ich wollte das selber machen. Aber ich habe irgendwie Zeit zwar hätte gefunden, aber die Energie haben wir dann nicht gelangt, weil sich irgendwie komplett neu etwas einlesen braucht, dann wirklich Zeit. Und wenn ich den Fortschritt nicht gerade gemerkt habe, bin ich dann müh frustriert worden und habe gesagt, okay, es stresst ja auch nicht. Kann ich irgendwann wieder mal anschauen. Ja. Aber es ist etwas, was mich weiterhin würde faszinieren. Vielleicht gehe ich wieder mal rein.
Spannend. Ja. Sehr spannende Sache, ja. Ja gut, dann würde ich sagen, springen wir zu deiner Person. Besser gesagt, zu deinem Background. Was ist passiert, bevor du jetzt in deine aktuelle Position gekommen bist? Also, aber musst nicht in der Kindheit anfangen, aber so von der Lehre her oder
Ja, ist nur gerade passend, dass du sagst, was ist passiert. Es sind jetzt nicht irgendwie schlimme Sachen passiert oder so. Vieles ist eigentlich Zufall gewesen, wo dazu geführt hat, dass ich jetzt da bin, wo ich bin. Also bei der Lehrwahl ist so gewesen, ich habe Mediamatiker gelehrt und ich habe einfach nie gewusst, was ich genau will. Und das ist der perfekte Beruf gewesen als Lehrer, weil dort war auch nie klar gewesen, was genau ein Mediamatiker macht. Also der hat ein bisschen KV etwas gemacht, ein bisschen Informatik, ein bisschen Gestaltung. Ring ganz gut passt.
Ist ja, glaube ich, auch einer von den ersten Lehrgängen gewesen, oder?
Ja, es ist effektiv, genau. Ich habe es im Kanton Zug gemacht. Und das ist, glaube ich, wir sind im Kanton Zug die Ersten gewesen. Die erste Generation, genau, die sind in Sursee gewesen. Stimmt. Das ist eigentlich, wir sind der zweite Lehrgang gewesen. Also vielleicht noch für deine Hörer. Wir sind ja zusammen in der Lehre gewesen, der Adi und ich. Einfach für den noch ein bisschen Kontext.
Genau.
Und dann nach diesen 4 Jahren Lehre, bin ich in der Agentur geblieben, wo ich eigentlich die letzten 1,5 Jahre, von der Lehre selber gewesen bin. Ich habe wie so 2 Praxiseinsätze gehabt. Die ersten 2 Jahre oder 2,5 Jahre, eigentlich, glaube ich, 2 Jahre. So, bei einem Verbund selber, wo recht viel administrativ war. Und dann 2 Jahre lang in einer Webagentur zu Bar.
Ja.
Und dort bin ich dann auch 1 Jahr geblieben. Und habe dann auf Anraten von vielen so, den Schritt gewagt, einfach mal zu künden. Weil wir sollten nicht zu lange dort hocken bleiben, wo man die Lehre gemacht hat. Ja. Irgendwo dort habe ich gedacht, ja, das ist irgendwie schlüssig. Mache ich das so.
Also ist das vor allem so ein bisschen aus dem Grund gewesen, die Empfehlungen, weil du wirst immer der Stift bleiben? Oder
ja, es ist schon ein bisschen in die Richtung gegangen, weil ich habe zwar schon von Anfang an schon in der Lehre können, recht aktiv mitschaffen, aber ich glaube, so das Label, der Stift oder der Lernende verliert man, glaube ich, nicht so schnell.
Ja,
es wäre eigentlich voll okay gewesen, aber es hat dann halt gerade, also ich habe wirklich einen neuen Job gefunden und dann dachte ich, probiere es mal dort und es hat geklappt.
Darf ich noch fragen, wegen Mediamatiker, eben, du hast gesagt, dir sei am Anfang nicht klar gewesen, was willst du? Aber ein gewisser Bereich wird dir wahrscheinlich schon klar gewesen sein. Also weißt, hätte dich das Technische interessiert oder
überhaupt KV nicht.
Als Administrative?
Also, weder noch. Also jetzt in der Schulzeit, wo es darum ging, man muss ja in der zweiten Säcke irgendwie muss man sich entscheiden, was man plus minus irgendwie will. Und bei der Schnupperlehre und so habe ich Sportlehrer und Physiotherapeut geschnuppert. Also es ist überhaupt nicht in die Richtung gegangen, wo ich dann schlussendlich gegangen bin. Und meine Tante hat tatsächlich irgendwie diesen Job gesehen. Mediamatiker hat gedacht, es würde noch passen, weil irgendwie meine Schwester hat das KV gemacht. Aber nur KV wäre vielleicht irgendwie ein bisschen doof. Ja. Keine Ahnung, was der Gedanke war. Und so ein bisschen Informatik, EDV, IT, hat Zukunft.
Da sieht man, wie alt wir sind.
Ja, genau. Und ich weiss, viele in meinem Alter haben schon irgendwie dann mit 14 oder 15 irgendwie schon Webseiten und so gemacht. Das ist bei mir überhaupt nicht der Fall gewesen. Ich hatte 0 Anhaltspunkte irgendwie gehabt. Ich hätte nicht mal gewusst, wie.
Ja.
Es hat sich eigentlich erst dann in der Lehre entwickelt. Also die Entscheidung zum Mediamatiker war eigentlich gewesen, ja, das klingt noch okay. und nur KV wäre vielleicht schon ein bisschen trocken für mich. Also probieren wir es mal. Es ist gut aufgegangen, zum Glück.
Ja.
Aber ich sage heute noch, die Lehre als Mediamatiker ist solid. Aber man muss relativ schnell merken, was man dann effektiv will.
Ja, das ist eben gerade noch eine Frage von mir, oder? Eben, es ist, du bist dann sehr generalistisch ausgebildet, oder? Du siehst ja alles rein. Man kann einen Rechnungswesenabschluss zumindest in der Schule machen. man kann gewisse Designgrundlagen mitnehmen. Man kann ein bisschen programmieren. Man kann aber einfach nichts richtig, sagen wir mal.
Ja, das kann man wirklich so sagen. Man kann vieles, aber von diesen vielen Sachen kann man nicht richtig.
Wie hast denn du während der Lehre gemerkt, dass du nachher in die Buden im Bar, also du dort solltest bleiben? Oder weißt du, dass das fachrichtig ist, was dich interessiert?
Ja, das ist auch so ein bisschen Zufall gewesen. Ich habe gesagt, vieles ist einfach passiert. Ich habe den Praxisplatz dort bekommen, zwar, das ist mir gerade gesehen, ich war nur 1,5 Jahre gewesen, in dem ersten Teil bei dem Administrativen.
Ja.
Und dann bin ich dort quasi ein bisschen, in den Webbereich reingekommen, irgendwie angefangen, Webseiten machen. Und da habe ich relativ schnell gemerkt, ja doch, das ist eigentlich genau das, was ich will. Es macht mir wirklich Spass. Von meiner von der Gestaltung, aber auch dann von der Umsetzung, die ein bisschen technischer wird. Und dann für einen dritten Praxiseinsatz hätte ich theoretisch müssen wechseln mit der Firma, aber die Agentur hätte mich behalten.
Ja.
Weil es hat gerade gestimmt auf beiden Seiten und dann ich dort bleiben und dann bin ich eigentlich eh gerade auf dieser Schiene gewesen. Also rein nach Berufsbild hätte ich müssen mehr noch so Serversachen, Computer zusammenbauen, irgendwie Support von Servern und so, das ist ein bisschen vernachlässigt worden, für das haben wir dann andere Sachen, irgendwie die Kurs gehabt.
Ja.
Aber dann habe ich eigentlich mehr oder weniger schon dort eigentlich so als Art Webentwickler oder Frontend-Ingenieur geschafft.
Ja.
Und so hat ich das dann eigentlich weitergezogen noch dort, das eine Jahr. Und wo ich dann gewechselt habe, dann nach dem einen Jahr, ist es eigentlich etwa ein bisschen bei dem Blubben vom Berufsprofil her.
Genau. Und Firma, wo du gewesen bist, darfst du die nennen?
Das darf man nennen. Also der erste richtige Job war bei der Insaima. Ja. Die sind eben damals in Bar gewesen, haben dann auf Zug gezögelt. Mhm. Ich glaube, die sind jetzt immer noch in Zug. Und als ich dann eben gewechselt habe, das war, weil ich eine andere Firma im Fernsehen gesehen habe tatsächlich. Und das war Majoris AG gewesen. Die sind in der SRF,
Echo.
Oder SF, Startup, SF Startup hat ja, die Sendung.
Aber ist vom Echo,
vom Echo irgendwie initiiert gewesen.
Ja.
Und das ist eigentlich so ein Vorläuferart irgendwie von vielleicht Höhle der Löwen oder so. Also, es hat so Startups gegeben, die irgendwie ihre Idee präsentiert haben und so im Fernsehen Investoren gesucht haben. Und die haben dort Investoren gefunden, unter anderem die Eliane Canepa, die FCZ-Besitzerin. Und ich habe die Chefin, die Maya Reinsagen von Maya, ich habe das recht cool gefunden, wie sie auftreten ist. Mhm. Da habe ich mich dort beworben. Habe extra eine eigene Webseite gemacht. Dachte, man muss ja irgendwie rausstechen.
Ja, ja.
Und das ist sehr gut angekommen bei denen. Und dann hat das geklappt. Und dann habe ich dann bei den Insaima gekündigt, entsprechend. Und dann bei der Majoris als, ich glaube, sie heisst Frontend Designer,
ja.
Angefangen.
Ja.
Das war dann der Jobtitel gewesen. Vorher war irgendwie ein Web-Ingenieur gewesen.
Ja. Ja, spannend, dass du das gerade von dir aus so gesagt hast, weil ich habe jetzt auf Vorbereitung für das Gespräch habe ich gedacht, ich muss da mal ins Archiv von eben SF ist es, glaube ich, noch gewesen, oder SRF schauen. Habe die Videos noch angeschaut und
Hast du sie noch gefunden? Weil ich habe sie gefunden und sie haben nicht können abgespielt werden. Ah,
ich kann sie gerne schicken, ja. Ist sehr spannend, das mal zu sehen, weil ich habe Maya dann auch ein bisschen später dürfen ihre andere Position kennenlernen. Ja. Und ja, nein, ich schicke sie gerne durch.
Ja, super, ja.
Und eben, Insaima hat ja eben Newsletter einerseits angeboten als Kundenprojekt, aber sie haben das Tool selber.
Genau, die Insaima hat tatsächlich für heutige Verhältnisse eigentlich recht ungewöhnlich das Zeug selber gebaut. Also heute ist ja meistens, dass man irgendeine Software einkauft. Sie haben aber auch wirklich alles selber gebaut. Sie haben ein eigenes CMS entwickelt, das Content Update. Und das CMS hat auch ein Shop-Modul gehabt, ein Newsletter-Modul und auch ein CRM-Modul. Also, sie haben wirklich alles in-house gemacht. Und ich habe dann halt auf Basis von dem CMS und von dem Newsletter-Tool dann entsprechend Webseiten umgesetzt, und dann Newsletter.
Ja.
Es ist dann auch alles über das Tool verschickt worden. Und eigentlich, dank dem, vielleicht, weil die Majoris dann, das ist ja eine E-Mail-Marketing-Agentur gewesen. Und der Background von Insaima haben sicher geholfen, eben mit der E-Mail-Erfahrung eigentlich dann überhaupt den Job zu bekommen.
Ja, weil eine Zeit lang bist ja du einfach so ein bisschen auch im Umfeld immer so ein bisschen, ja, wenn es um E-Mail und Newsletter geht, bist du immer genannt worden. Und das ist, hat sich, glaube ich, recht lang noch
in ihrer Karriere verfolgt, oder? Das hat sich wirklich lang gehalten irgendwie. Ich habe das gar nicht gewusst, dass es irgendwie so eine spezialisierte Disziplin ist. Ich bin einfach irgendwie auch dort. Ich bin irgendwo durch reingerutscht, hatte bei den Majors wirklich meine Spuren abverdient. Ich habe dort viele Sachen gemacht, Newsletter und dann halt, weil ich so wie ein bisschen eine Ein-Mann-Agentur gewesen bin von, Newsletter umsetzen. Also eigentlich dort zu dem Zeitpunkt nur die Maya das auch noch gemacht hatte. Aber sie ist natürlich immer weniger, zu dem gekommen. Da habe ich mich mehr oder weniger fast allein in dem Thema bewegt. So eben, wie muss man HTML schreiben, damit dann irgendwie Newsletter auch im Outlook gut aussieht.
Ja.
Und dann Informationen in der Schweiz hat es nicht gegeben. Also, bist irgendwann ins Internet, hast irgendwie rumgeschaut, bist irgendwo tief in irgendwelchen Foren gewesen, und hast die Informationen so müssen holen. Und dann habe ich mir jetzt schon ein Wissen aufgebaut, das eigentlich fast bis heute teilweise noch nachhalt.
Ist traurig eigentlich, oder? Also, das ist etwas, was sich nicht entwickelt hat.
Es hat sich wirklich nicht, sich ein bisschen entwickelt, aber es ist, also, man kann heute schon ein bisschen moderner E-Mail bauen, natürlich. Aber es hat sich tatsächlich nicht viel bewegt. Ich finde es aber auch ehrlich gesagt gar nicht mal so schlecht, weil E-Mail als Medium ist eigentlich immer noch super. Und wenn es jetzt genau die gleichen viele Möglichkeiten wie im Web gäbe, dann würde unsere E-Mail-Flut noch ein bisschen anders aussehen. Also das limitiert, die meisten Newsletter heute sind eigentlich sogar simpler gestaltet als früher. Also heute ist alles nur noch einspaltig. Weil es ist einfacher, sieht besser aus, funktioniert auf dem Handy auch genauso gut wie nachher irgendwie am Rechner. Aber ja, die Technik dahinter, die ist recht gleich geblieben. Aber ich mache auch aktuell ab und zu noch Newsletter, aber nur, wenn ich irgendwie bestehende Kunden frage.
Ja.
Jetzt irgendwie das anpreisen, das mache ich nicht mehr.
Darum redest du auch immer im Podcast nicht über das.
Von dem darum rede ich auch im Podcast nicht über das, genau. Ja.
Sehr gut, sehr schön. Sorry für das, in dem Fall schon mal. Ja, und dann hast du noch hast du noch einmal gewechselt, bevor dass du
selbstständig bist? Ja, ich bin eigentlich relativ lang bei der Majoris. Ich glaube, für die, also was ist das, mit 21, glaube ich, bin ich zu ihnen gekommen. Also, wir sind sehr jung halt. Ja. Und da bin ich, glaube ich, 4,5 Jahre dort gewesen. Also, ja, ob das lang ist, das ist eine Ansichtssache.
Ja, in dieser Zeit eigentlich, also in dem Alter, finde ich.
Ja, ich habe eben das Gefühl gehabt, das ist lang. Ja. Und ich habe irgendwann schon gemerkt, es stimmt nicht mehr so ganz. Mhm. Und da habe ich mir mal überlegt, ja, was will ich überhaupt? Ich habe es nicht genau gewusst. Ja. Und ich habe dann einfach mal ins Blaue rausgekönnt dort, ohne irgendetwas Neues zu haben. Weil ich habe dort schon gewusst, okay, in diesem Bereich ist aktuell viel offen. Ja. Leute sind gesucht und das wird schon irgendwie klappen. Und dann habe ich einfach mal gekündigt und dann so irgendwie mal ein bisschen Pause gemacht. Also ich habe natürlich die Kündigungsfrist noch gehabt, von 3 Monaten, glaube ich. Mhm. Und dann mal ein bisschen rumgeschaut und dann ein paar Sachen gefunden. Mich auf irgendwie, glaube ich, 2 Stellen beworben. Das eine war tatsächlich bei der UPC, wo ich auch auf einen Probetag gegangen bin, und das andere bin in einer kleinen Agentur wieder in Zug, bei der Webworker Company. Und dort habe ich dann die Zusage bekommen und da habe ich dann im Gegenzug der UPC sagen, dass sich etwas anderes ergeben hat. Mhm. Genau, und dann ist der Wechsel gekommen zu der TWWC, der Webworker Company, das ist ein recht langer Name. Und ich hatte eine mega coole Zeit gehabt. Dort haben wir uns ja nicht kennengelernt, aber zuerst mal eigentlich zusammen gearbeitet.
Kurz, ja, also, wenn ich gekommen bin, bist du dann gegangen, oder?
Du gekommen bist, habe ich entschieden, ja, jetzt ist auch Zeit zum Mittag gehen.
Genau, genau.
Nein, aber ich weiss noch dort, ich war nur 1 Jahr gewesen. Okay. Ja, das ist so in der Zeit, als ich angefangen habe mit 80% Pensum, weil ich nebenbei ein Studium angefangen habe. Mhm. Da habe ich das Studium aber abgebrochen, weil ich es anders angefangen habe, also wollte anfangen. und dann bin ich dann irgendwann mal so ein bisschen am Überlegen, ja gut, ich werde mich irgendwann eh mal selbstständig machen. Ja. Und dann hat sich dann, ja, durch gewisse Umstände hat sich das gerade so ergeben. Mhm. Dann habe ich dann gekündigt und bin dann so ein paar Monate einfach als selbstständiger Erwerbende zuerst noch.
Also so Freelancer?
Ja, genau, einfach als Freelancer, also wirklich so von der Rechtsform her oder selbstständiger Erwerbende.
Also so, ja.
Ganz am Anfang, ja. Mhm.
Und dann im 2013, glaube ich, war das, oder? Also auch schon zeitlich
her. Es ist wirklich ein Zeitchen her, ja. 2013 haben wir das vierte die Require GmbH gegründet. Ja. Wir haben aber jetzt, zu dem Zeitpunkt haben wir eigentlich schon über 2 Jahre zusammen gearbeitet. Also wir sind 4 Leute gewesen, die wir gegründet haben. Und wir haben eigentlich das Projekt Fresh Jobs, das wir heute auch noch haben, haben wir im 2011 schon gestartet. Also es war eigentlich wie ein Vorläufer gewesen. Und das haben wir eigentlich alle neben dem Job, den wir eh schon hatten, geführt. Und dann haben wir ab und zu, wie es so ist, halt nebenbei noch andere Sachen irgendwie gehabt da und dort. Und irgendwann hat sich das so ergeben. Und dann haben wir uns dann, ja, ich glaube sogar Januar 2013 zusammengetan. Mhm. Und eben die Require GmbH, also gegründet. Am Anfang hat es heisst Require Plus GmbH. Und darum ist quasi der Gründungseintrag ist der 1. März gewesen, weil es ist dann die Meldung zurückgekommen, das kaufmännische «und» darf nicht am Ende von einem Firmennamen sein. Mhm. Darum ist dann der offizielle Eintrag im März, glaube ich, 2013 gewesen.
Okay. Ist noch lustig, ich hätte es nicht mehr auf die Reihe bekommen, obwohl ich das natürlich relativ neu mitbekommen habe. Ich habe gesehen, eben Required ab 2013, ab 2011 eben Fresh Jobs. Mhm. Ja. Normalerweise ist es ja so, dass jede Agentur irgendwie ein Produkt sucht, um nebenzu noch Geld generieren oder wo halt einfach wo Kundenprojekte nicht nur da sind. Bei euch ist es ein bisschen anders gewesen, dass ihr eigentlich über ein Projekt zu der Agentur gekommen sind, oder?
Ja, genau. Also ich meine, wo wir Fresh Jobs gestartet haben, das ist effektiv, ich habe mit dem Silvan, einer von den Mitgründern, bei der Insaima damals gearbeitet. Es war eine ähnliche Situation wie bei dir. Er ist gekommen, ich bin gegangen. Aber er ist ja auch die Mediamatiker mit uns gelernt. Ja. Wir haben dort, wo ich eigentlich anfangen schauen, wegen, was gibt's für Jobs, bin ich ein bisschen frustriert gewesen, was das Angebot war. Ja. Dann habe ich das irgendwann mal mit ihm geteilt und er hat das genau auch so gesehen. Und dann haben wir uns eigentlich entschieden, okay, komm, wir machen einfach etwas selber. Mhm. Weil Skills haben wir ja und es hat zu dem Zeitpunkt hat's noch nichts gegeben. Also es hat die grossen Plattformen jobs.ch, glaube ich, gegeben, was es heute immer noch gibt. Ja. Aber so eine Nische hat es nicht gegeben. Da haben wir einfach mal etwas gestartet und damals, wie auch heute, glaube ich, hat einfach mal gemacht. Wir haben es mal gemacht, mal geschaut, wie das kommt. Ja. Und das hat sich dann so, ja, recht cool entwickelt. Der Silvan und auch Karin, meine heutigen Geschäftspartner, sind irgendwann bei den Nemix gewesen. Ja. Und haben dort durch natürlich eigentlich können Jobs bringen.
Und sich auch dort kennengelernt, glaube ich.
Genau, stimmt. Ja. Sie haben sich dort kennengelernt.
Genau.
Und ja, wir haben es bis heute, aber es ist bis heute natürlich einfach nur das Nebending geblieben. Ja. Aber ja, stimmt, wir, quasi das Produkt war der Vorläufer gewesen von der Agentur, die wir heute haben. Ja.
Ja. Wenn man jetzt auf die Agentur kommt, nervt das oder ist es despektierlich, wenn man sagt, ihr seid eine WordPress-Agentur? Bin ich nicht so ganz sicher, weil es ist ja mehr als
wir das. Wir auch nicht. Nein, also wenn jetzt jemand würde sagen, das ist ausschließlich eine WordPress-Agentur, würde ich sagen, nein, sind wir nicht.
Ja.
Wir sind eine WordPress-Agentur, ja, wir machen vieles mit WordPress. Wenn wir eine Webseite umsetzen mit einem CMS oder sei es Headless, im Hintergrund läuft ein WordPress. Aber wir machen nicht nur WordPress. Also wir haben eigentlich wieder die zwei Standbeine WordPress, zum einen von der Entwicklung und das ganze Thema UX natürlich im Designbereich. Und wenn wir jetzt irgendetwas machen, wo wir gar nicht erst umsetzen, ist in gewissen Projekten WordPress gar nie ein Thema.
Ja.
Aber ich wäre nicht beleidigt, wenn jemand sagt, ihr seid eine WordPress-Agentur, wir stellen uns auch noch so dar.
Ihr sind ja recht aktiv, oder eigentlich, also recht aktiv, doch, ihr seid aktiv in dieser Szene.
Genau, wir sind in der Community also, recht aktiv, also gerade auch ein paar Angestellte von uns, die sind wirklich aktiv drin, die WordPress selber mitentwickelt, also die Software an sich. Und sie haben einfach so ein bisschen Zeit über, um das überhaupt können verfolgen, damit sie nicht alles in der Freizeit machen.
Ja.
Aber ja, wir engagieren uns dort schon engagieren und auch, gehen auch entsprechend an Konferenzen oder helfen dort mit als Freiwillige oder Organisatoren, zum Beispiel vom WordCamp Switzerland. Ja. Es ist jetzt aber, es wird nicht mehr, habe ich das Gefühl, weil, ja, ich meine, WordPress ist immer noch ein sensationelles Tool, wir werden es nie oder nicht so schnell, ich weiß es nicht, aufgeben.
Ja.
Überhaupt nicht. Aber es ist offener. Also früher, wenn man gesagt hat, man macht eine WordPress-Webseite, ist so gewesen, okay, also es gibt heute noch Agenturen, die so arbeiten. Die nehmen das Theme, so eine Vorlage, klicken etwas zusammen, tun ein paar Farben anpassen und die Webseite ist fertig.
Ja.
Und wenn wir irgendeine Webseite mit WordPress machen, kommen die Kunden teilweise gar nicht mit, über das eigentlich im Hintergrund WordPress läuft. Weil es ist eigentlich nur noch das Backend. Aber die ganze Webseite ist dann eben headless, wo eigentlich das CMS wirklich weit, weit im Hintergrund ist. Und auch die Leute, die die Webseite würden bedienen, die User, die merken gar nicht, es ist kein Hinweis auf WordPress rum.
Es wäre, glaube ich, auch schwierig, oder, für eine UX-Agentur auf ein bestehendes Theme zu setzen, wo man dann so sagt, ja, irgendwie schaffen wir die User-Journey schon da reinzudrücken. Also würde wahrscheinlich euch auch wehtun, oder?
Ja, das wird wirklich wehtun, weil das geht nicht, oder? Du wirkst dann etwas, oder du versuchst etwas reinzuwürgen, wo nicht für das gemacht war. Mhm. Und wenn du halt den Weg gehst, du willst irgendwie eine saubere Journey ausarbeiten, dann musst du die halt auch nachher umsetzen und entwickeln, weil irgendwie etwas nehmen. Also du kannst schon etwas nehmen und überlegen, wie kann man es optimal, also nicht optimal, aber einigermaßen okay machen.
Mhm.
Es gibt einen Markt für das ist okay. Aber wenn man jetzt wirklich klare Vorstellung hat, wie etwas soll funktionieren, dann kommst du nicht darum herum, dass du dann selber nachher müssen zu bauen.
Ja, aber vielleicht zur Vorlage kannst du vielleicht nehmen, so ein bisschen für die Ideation, um zu schauen, was gibt es so.
Aber, absolut. Oder auch, wenn jetzt irgendwie, wenn sich Leute selbstständig machen zum Beispiel, oder? Und eigentlich gar noch nicht so genau wissen, was sie wollen oder was sie brauchen, dann müssen sie noch nicht viel Geld in die Hand nehmen und irgendeine Agentur beauftragen, um eine Webseite zu machen. Dann sage ich auch, hey, nehmt irgendeine fertige Vorlage, startet mal mit dem, weil ersetzen oder neu machen kannst du es immer noch.
Also einfach für so eine digitale Visitenkarte.
Ja, eigentlich mal, damit etwas online ist, damit man zum einen auch gefunden wird.
Mhm.
Weil wenn man dann wartet und wartet, bis man dann genau das Richtige hat, dann wartest du halt ein Jahr.
Ja, und vielleicht ist es spät, ja.
Das
ist
natürlich so. Das kann natürlich auch sein.
Genau, ja. Ihr schreibt, glaube ich, auch auf der Webseite oder auf LinkedIn, ich weiß es nicht, in der Beschreibung einmal von Required, schreibt ihr explizit, dass ihr ein Remote-Team aus der Schweiz und Deutschland sind.
Ja, genau, ja.
Also ihr habt, wenn ich es richtig im Kopf habe, ihr habt ja eigentlich keine Mitarbeiter, oder nicht zwei Mitarbeiter, die am gleichen Ort hocken. Zu grossen Teilen, oder?
Nein, also wir haben es einiges Mal gehabt, dass zwei in Zürich waren.
Ja, gut.
Aber ja, wir sind wirklich auch seit Anfang an sind wir ein Remote-Team. Wir haben, heute ist so, also damals ist es recht speziell, wir haben uns einfach nie Gedanken gemacht gehabt. Also, ich meine, bei der Gründung, die vier Gründer, der eine ist hat in Deutschland gelebt, zu dem Zeitpunkt. Drei in der Schweiz, davon eine in Zürich und zwei in Luzern. Es wäre eigentlich ein einfaches gewesen, zu sagen, komm, wir haben einfach in Luzern oder in Zürich ein Büro.
Ja.
Aber wir sind alle jahrelang in Agenturen gewesen und haben das einfach nicht wollen. Also ich habe, seit ich die Lehre angefangen habe, ich jeden Tag einen Arbeitsweg haben müssen pendeln. Und ich habe irgendwann gesagt, ich will das nicht mehr. Und dann ist es irgendwie recht angenehm gewesen, dass wir sagen, weißt du was, wir starten von Anfang an im Homeoffice.
Ja.
Und es hat schon Fälle gegeben, wo man gesagt hat, hey, wir haben ein Büro oder ein Büroplätzchen, wo man hergehen kann. Aber es war nie eine Pflicht für irgendjemanden, dort herzugehen. Und wir haben auch am Anfang gedacht, wenn jetzt der eine Mitgründer, der andere Stefan von uns, der ist in Deutschland, und wenn wir drei dann in der Schweiz jeden Tag zusammenhocken und einer kommt remote dazu, das funktioniert nicht. Weil Oder es ist schwieriger. Es gibt auch heute genau die Situation, dass irgendwie Teams irgendwie zu vierten noch immer hocken vor Ort, spontan etwas besprechen und die eine Person, die dann auswärts ist, kommt es nicht mit, über weil es dann vielleicht auch nicht dokumentiert worden ist. Das ist eine alte Schwierigkeit. Und das hat sich dann so durchgezogen, das hat dann halt auch den Vorteil gebracht, dass wir nicht haben müssen schauen, was gibt es für Leute in Luzern? Ja. Oder was gibt es für Leute in Zürich? Und jetzt heute ist eigentlich Schwerin in Deutschland, Köln, Zürich, Basel, Luzern und jetzt neu Tessin, früher St. Gallen. Oder ich meine, die meisten, also wir haben nicht so weit zueinander, aber wir sehen uns jetzt nicht mega oft, also wirklich live. In Person, live. Ja. Jetzt gerade vor kurzem an der Front Conference und irgendwie zwei Wochen vorher gerade Firmenretreat, aber dann das ist auch mal gut. so gerade kurz aufeinander, zurück ins Büro sein.
Genau. Aber du hast, wenn ich richtig zählt, sind das, glaube ich, 7 Mitarbeiter, oder?
Ja, genau, wir sind jetzt 7. Ja. Der eine ist, also der ist Teil vom Team, ist aber ein Freelancer, er ist jetzt nicht angestellt.
Okay.
Ja. Und der ist jetzt im Moment ist der tatsächlich auch in Thailand.
Ja.
Aber ja, wir sind 7 Leute, wo wirklich alle eigentlich seit Anfang an von unterwegs oder von remote, weil im Moment ist man ja halt nicht unterwegs, aber weiterhin remote, einfach alle ihren entweder Homeoffices oder die wollen, die können auch ein Büro haben.
Ja.
Also im Moment jetzt in Zürich haben wir ein Büro, wo Karin meistens hockt in Schwerin und jetzt neu dann auch in Luzern.
Ja.
Und ich will hocken, es ist dann fertig mit Homeoffice. Vielleicht nicht komplett, aber dann habe ich auch mal ein richtiges Büro.
Ja. Ist doch schön, schön. Ich habe mir dort nur aufgeschrieben, bei diesen 7 Leuten sind ja 3 Co-Founder und 4 Mitarbeiter. Wie merkt man das bei euch? Also gibt es da Situationen, wo man sagt, es sind vielleicht viel Häuptlinge oder seht ihr euch nicht so als, so wie ich euch jetzt wahrnehme, sind ihr jetzt nicht die Chefs, die delegieren und selber nicht produktiv mitschaffen. Das hilft natürlich
wahrscheinlich für das. Bei dieser Größe kann ich es mir gar nicht erlauben, nur zu delegieren und nicht mitschaffen. Genau. Aber das ist schon, also wenn man auf den ersten Blick schaut, 3 Chefs in dem Sinn und 4 Angestellte, das ist eigentlich ein komisches Verhältnis.
Mhm.
Und es ist manchmal auch nicht ganz einfach, weil wir versuchen halt schon, die meisten Entscheidungen relativ basisdemokratisch zu fällen. Aber das heisst dann, dass wirklich 7 Leute mitreden.
Ja.
Also wenn wir irgendwie bei Fresh Jobs über eine Idee reden, dann redet jeder mit.
Ja.
Am Schluss, klar, eine Person muss entscheiden. Im Moment bin das hauptsächlich ich, der dann entscheidet. Aber ich würde jetzt einen Alleingang machen.
Ja.
Und wir haben eigentlich, es gibt in dem Sinn schon die 3 Chefs, aber das ist eigentlich nur so rein von der Strategie, von der Planung und von der Kundenbetreuung.
Aber du hast jetzt gesagt, eben, gewisse Sachen entscheidest du. Wie verteilt ihr das? Also habt ihr da gewisse Ownerships sozusagen?
Oder? Ja, genau, die haben wir auch im Turnus. Also wir haben jetzt zum Beispiel bei Fresh Jobs, wir haben nicht den Titel Product Owner, aber bin ich das im Moment. Aber es kann durchaus sein, dass wir jetzt Ende September haben wir zum Beispiel ein Geschäftsführertreffen, wo man dann entscheidet, fürs nächste Jahr übernimmt das der andere Stefan. Das
kann durchaus sein. Aber wir haben in dem Fall nicht irgendwie auf Skills, aber dass du eigentlich so ein bisschen, sag jetzt mal, UI und Design, der andere Stefan vielleicht in der Technik.
Also jetzt zum Beispiel, wenn es um Design geht, ist es ja so, dass Karin und ich eigentlich Designer sind bei uns, mit dem Simon, einem Freelancer.
Mhm.
Und wenn es jetzt um Design geht, meistens ist es so, dass Karin und ich parallel mehrere Projekte haben und teilweise halt gemeinsam an etwas.
Ja.
Wenn wir jetzt gemeinsam etwas arbeiten, versucht man schon irgendwie zusammen entscheiden, aber es hat immer jemand den Lead.
Ja.
Also wenn jetzt irgendwie in einem aktuellen Projekt Karin den Lead hat, dann arbeite ich für sie und dann schaut sie schauen, irgendwie Entscheidungen treffen oder irgendwie Informationen zusammenbringen.
Ja.
Und in anderen Projekten, wo ich dann den Lead habe, darf oder muss ich entscheiden, aber immer in Rücksprache.
Mhm.
Und es ist eigentlich eher so ein bisschen projektbasierende Leads. Wir sind nicht, also vielleicht das gerade vorweg noch holokratisch sind wir nicht unterwegs, aber wir haben Ansätze von dem. Also wir haben jetzt irgendwie, sagen wir, eine Art Strategie-Circle, wo jetzt halt Stefan, Karin und ich, die 3 Gründer, drin sind.
Ja.
Und wir dürfen aber nicht irgendwie intransparente Entscheidung treffen und von oben ab bestimmen, was jetzt gilt. So. Ja. Aber was ist, wenn du das 3. oder dann das 6. oder das 7. musst Entscheidungen treffen, es dauert länger.
Ja.
Und es wäre manchmal einfacher, wenn man einfach sagt, weißt du was, eine Person ist die alleinige Entscheiderin oder Entscheider, würde schneller gehen. Aber da fühlt man sich vielleicht irgendwie auch ein bisschen alleine gelassen. Das kann sein.
Und das ist auch recht Verantwortung mehr, oder? Und kann vielleicht ein bisschen den Operativen, kann dann das ein bisschen bremsen, oder? Als weniger operativ zu hättest.
Ja, genau, wenn du, das ist es halt. Oder? Wenn du allein musst entscheiden, hast kann es sein, dass du dich hinterfragst, ist das die richtige Entscheidung? Ja. Anfängst zu zweifeln. Und wenn jetzt irgendwie auf der gleichen Stufe eine Entscheidung gemeinsam triffst, dann wird das mitgetragen. Mhm. Natürlich, irgendjemand muss natürlich Verantwortung dann tragen. Also jetzt auch bei Kundenprojekten gegenüber dem Kunden, ist der Projektleiter, der hängt dann. Wenn etwas schief geht, muss die Person dem Kunden gegenüber herstehen, sich entschuldigen oder schauen, was kann man jetzt machen, wenn irgendetwas sättig sein oder irgendwie Budgetverhandlungen oder so, das übernimmt der Projektleiter. Ja. Und das darf halt gerne jemand von den Angestellten sein. Ja. Also wenn das jemand will oder diesen Weg will einschlagen, wir haben das auch schon gemacht, durchaus, die meisten aktuell wollen es nicht unbedingt. Und es stimmt. Wenn das aber jemand will, darf das gerne auch jemand dann übernehmen.
Habt ihr da immer dediziert jemanden, der den Projektlead hat? Oder kann es auch sein, dass ihr einen Projektlead hat, der nachher eigentlich in Personalunion, also eigentlich dann auch noch der Entwickler und der Designer kann sein?
Es ist meistens eine Doppelrolle dann, ja. Also wenn jetzt zum Beispiel ich mal den Projektlead habe, dann bin ich in irgendeiner anderen Form auch involviert.
Ja.
Entweder Design oder vom Frontend her.
Ja.
Also es gibt eigentlich sehr, sehr selten, dass ich nur den Projektlead habe und nichts aktiv daran arbeite.
Ja.
Es gibt es manchmal, wenn es extrem technisch wird, dass ich irgendwie der Ansprechpartner gegenüber dem Kunden bin, alles irgendwie da aushandeln, vorbesprechen, aber ich tue dann, wenn es irgendwie wirklich ums Thema geht, relativ schnell den Entwickler zuziehen, weil ich werde natürlich überfordert von den technischen Details.
Ja.
Und dann holt man dort gerade jemanden dazu. Aber wenn ich noch einen Lead habe, dann habe ich auch noch eine andere Rolle drin.
Ja.
Und das ist eigentlich in den meisten Fällen, würde ich jetzt sagen, so. Es kommt auch vor, dass jetzt irgendwie ein Karin zum Beispiel, die hätten auch an gewissen Orten den Lead, wo sie jetzt nicht aktiv dran arbeiten, weil sie eigentlich den Frontend-Teil nicht mehr macht. Und dann, wenn es dann gerade kein Design gibt, also bestehende Kunden zum Beispiel, wo halt Weiterentwicklungen, dann hat sie dort tatsächlich wirklich nur die betreuende Rolle gegenüber dem Kunden und so ein bisschen die organisatorische Rolle intern vom Projektmanagement.
Okay. Ja, das zeigt mir jetzt so ein bisschen auf, wie ihr verteilt sind, eben, wenn es ums Operative geht. Noch einmal zurück, so ein bisschen vom Team her, so ein bisschen vom Führungsstil her. Was würdest du sagen, habt ihr dort für einen Führungsstil?
Lasch.
Kollegial
würde. Bestimmt. Ja, also, es ist schon, wir haben es gut miteinander. Ich würde nie irgendwie sagen, wir sind eine Familie, weil ich finde das eine abdroschene Aussage, weil.
Die Familie hat man auch immer viel mehr Streit, oder?
Die Familie ist eigentlich viel Streit. Nein, also wir haben es wirklich, wir haben es gut miteinander, und wir begegnen uns eigentlich auch immer auf Augenhöhe. Also, ich versuche auch selber irgendwie jetzt nicht irgendeine Meinung abzutun. Es kommt manchmal vor, dass ich, selbst ich manchmal so auf eine Art wie eingeschnappt bin, wenn ich gerade irgendwie viel zu tun habe. Und dann irgendwie jemandem, zum Beispiel gesagt, kannst du das bitte machen? Und die Person hinterfragt dann die Art und Weise, wie ich vorgegeben hätte. Dann bin ich manchmal so, oh Mann, so, mach doch einfach. Aber wenn ich dann so einen Schritt retour nehme, denke ich so, ja, sie hat ja recht gehabt. Und dann bin ich ja dankbar, oder? Und das dürfen sie dann auch. Also jeder darf mir dann sagen, hey, so nein, Felti, ist vielleicht einfach gerade nicht die richtige Idee.
Ja.
Weil auf das bist du dann auch angewiesen.
Genau, ich frage vor allem eigentlich aus dem Grund, eben wenn ihr drei Co-Founders drin habt ihr dort alle eigentlich den gleichen Führungsstil oder ist es dann so, dass man weiss, die Person ist strenger, zu der gehe ich vielleicht das nicht fragen, dann gehe ich lieber zu den anderen? Oder,
interessant, ja, also wir sind alles drei verschiedene Persönlichkeiten, wir haben natürlich einen gewissen ähnlichen Stil. Beim Stefan zum Beispiel scheint manchmal seine ich weiß nicht, ob man das darf sagen, aber die Deutschen sind bekannt dafür, eher direkter zu sein.
Ja.
Ich pflege normalerweise einen relativ direkten Stil, sei es jetzt irgendwie bei Feedback oder auch sonst, ich bin relativ offen. Der Stefan, der ist manchmal noch direkter.
Ja.
Es kann bei gewissen schroff wirken, aber wenn man ihn kennt, weiss man dann auch, wie es gemeint ist. Und es ist jetzt... es ist nie so, mach mal.
Ja.
Es kann aber durchaus sein, dass er das schreibt. Das ist dann aber quasi, also ist, im Slack zum Beispiel, ist es meistens dann mit dem Emoji, wo die Zunge rausstreckt, nein, es auch zuhebt. Also wir haben alle unterschiedliche Stile. Aber wir sehen ja auch bei allem ein bisschen rein. Also ja. Wenn ich jetzt irgendwie etwas würde sehen, wo ich sage, ja, finde ich jetzt nicht okay, wie da irgendwie miteinander umgegangen worden ist, dann würde ich es ansprechen. Ja. Das ist jetzt aber, glaube ich, gar noch nie gegeben. Bin es gar nicht sicher.
Ja. Ja. Dann noch eins so ein bisschen zum Daily Business eigentlich. Oder eben, du hast vorher schon bei der ersten Frage eigentlich gesagt, Slack wäre eigentlich so die richtige Antwort, weil ihr das natürlich braucht, weil ihr euch nicht seht. Und das ist dann von euch ein Kommunikationsmittel, sage ich mal.
Es ist so ein Hauptkommunikationsmittel. Ja. Also es ist wirklich so eine Art Hub zum einen für die Kommunikation, wenn es irgendwie schnell muss gehen. Ja. Versuchen wir relativ niedrig zu halten. Wir bevorzugen es eigentlich, wenn alles ein bisschen langsamer und asynchroner läuft. Also wenn jetzt irgendwie, wenn man eben ein Projekt ist und Sachen muss miteinander abklären, jetzt gerade so kurze Sachen, dann sagen wir am besten, komm, wir möchten schnell einen Call.
Ja.
Aber am schönsten ist eigentlich, wenn man kann sich in Ruhe Gedanken machen, das niederschreiben. Sei es zum Beispiel auf GitHub oder so, wenn es irgendwie technisch um ein Issue geht. Und dann hat die andere Person Zeit, um das lesen, verarbeiten und darauf reagieren. Also das ist eigentlich wirklich so asynchron hin und her. Aber Slack ist halt auch nicht nur Kommunikation, sondern auch, es läuft hure viel dort rein. Also wir haben Notifications halt. Wenn irgendwie zum Beispiel, wenn bei Freshjobs ein neuer Job reinkommt, gibt es Notification in Slack. Wenn ein Kunde uns ein Mail schreibt, an info@, ist das in Slack drin. Oder irgendwie, im Projekt Y hat jemand auf Live deployed, gibt es einen Ping in Slack. Also es ist nicht nur, also so setzt es, glaube ich, die meisten Agenturen ein.
Ja.
Jenste Schnittstelle irgendwie anzogen, jenste Dienst anzogen. Aber ja, es ist auch ein Kommunikationsmittel. Ich persönlich versuche, es ist nicht immer einfach, weil wir wollen die Leute nicht stören. Das mit dem «Hast du schnell Zeit?» geht ja in Slack genauso gut wie im echten Büro.
Ja.
Und ich versuche das irgendwie zu minimieren, aber ich schaffe es halt gleich und immer. Weil manchmal bin ich an einem Punkt, da bin ich gerade blockiert und habe das Gefühl, ich brauche jetzt eine Antwort oder das muss jetzt irgendwie, ich muss wissen, wie ich das kann machen oder was immer, dann ping ich jemanden an.
Ja.
Wir haben aber auch nichts Neuer eingeführt, das ist der Fokusmodus.
Ja.
Also du kannst bei Slack sagen, bist du in einem Meeting oder bist irgendwie in der Ferien zum Beispiel und neu gibt es den Fokusmodus. Da ist, glaube ich, Default einfach mal 4 Stunden drin. Ja. Und wenn jemand da drin hat, der wird nicht gestört.
Okay.
Die Person wird nicht gestört, die wird in Ruhe gelassen. Es sei denn, sie hat irgendwie 3 Tage vergessen, den Status zu setzen.
Dann fragt man langsam noch. Aber ihr habt in dem Fall eben das individuell, was man einstellen kann, und ihr habt nicht irgendwie einen Deep Focus Zeit, wo ihr sagt, am Morgen stören wir die Leute nicht oder von dann bis dann einfach
so. Nein, weil wir haben recht viele unterschiedliche Rhythmen von den Leuten. Also ich zum Beispiel bin morgen eigentlich meistens der Erste, der irgendwie anfängt. Wir haben so einen Channel, der heisst Daily Focus Topic. Und wo man eigentlich, wenn man anfängt, reinschreiben, was man geplant hat, heute zu machen.
Ja.
Also von welchen Fokus will ich heute setzen. Es muss nicht ein Thema sein. Meistens schreiben wir einfach das ein, wo eh auf dem Plan steht.
Ja.
Ist dann halt nicht mehr Fokus, ist einfach das Daily Top, also Daily Topics.
Ja.
Mehrzahl halt.
Ja.
Und dann weiss man, da kann man schon ein bisschen sehen, okay, die Person hat irgendwie heute mega viel oder etwas mega Wichtiges, dann spürt man schon ein bisschen.
Ja. Aber ich möchte in dem Fall eigentlich so das typische Daily, wo man kennt, einfach eben auch in der schriftlichen Form.
Nein, es ist wirklich, man schreibt nur, was man macht.
Nicht, was man gestern...
Nur, was man macht. Ja. Nein, genau. Okay, es ist nicht vom Agilen her, dass man sagt, das ist gut gelaufen gestern, das habe ich gestern gemacht, das habe ich erreicht. Das werde ich heute machen. Es ist wirklich nur so, was mache ich heute?
Okay.
Und wenn jetzt zum Beispiel ich irgendwie drei, also wir machen ja natürlich auch eine Wochenplanung, wo wir entsprechend das schon im Voraus miteinander anschauen. Es kommt ja immer irgendetwas dazwischen.
Ja.
Dann sehen wir das. Und bei uns ist eigentlich so von der Verteilung her, so die ersten tun irgendwie ein Fokus-Topic am 6:30, 7 eintragen.
Ja.
Und die letzten kommen dann so um 9:30, 10.
Ja.
Sind dann halt am Abend später noch dran. Also wir haben dort eigentlich schon natürliche Fokusblöcke in dem Sinn, weil zwischen, sage jetzt mal, 7 und 9 wird ich nie gestört, weil teilweise die Leute gar noch nicht arbeiten.
Und wenn du so jetzt auf Projekt schaust, eben, du hast vorher GitHub angesprochen, aber das ist ja wahrscheinlich eher etwas, eben, also wie du gesagt hast, natürlich für die technische Dokumentation oder auch
genau,
für das technische.
Genau, wenn es technische Sachen sind, ist alles auf GitHub.
Ja.
Da gibt es irgendwie ein Issue und dort wird dann wirklich auch diskutiert. Die Kunden selber haben dort keinen Zugriff.
Ja.
Wir haben mal vereinzelt Kunden gehabt, die mitgeschafft haben und dann auch Lese- und Schreibzugriff effektiv auf GitHub gehabt, wenn sie mitgeguckt haben.
Ja.
Da haben sie natürlich auch drin gesehen.
Okay.
Aber das ist mittlerweile eigentlich ein rein interner Channel, wo wir wirklich technische Sachen besprechen. Je nach Projekt gibt es auch Sachen, die dann irgendwie organisatorischer Natur dort innen noch besprochen werden, wenn es gerade irgendwie dort reinpasst, weil man hat so eine Erweiterung, die Zenhub heisst, wo man dann so auch Kanban-mässig sieht, wo befinden sich die einzelnen Tickets, zum Beispiel im
Aber das ist alles Maintenance. Mit Blick aufs Technische, oder?
Zenhub jetzt? Ja, oder, eher technisch. Du könntest theoretisch ja irgendein Issue machen, das heisst Pflanzen gießen.
Ja.
Und das dann abhökeln, oder? Ja. Aber weil die meisten Projekte, wo wir wirklich aktiv und stark miteinander zusammenarbeiten, technischer Natur sind, hat sich eigentlich GitHub dort am besten angeboten. Und Zenhub einfach noch zusätzlich mit den Epics effektiv, zum die als Epic zusammenfassen. Okay. Jetzt nicht komplett mit Schätzen und allem in dem Stil, aber damit man so ein bisschen einen Überblick hat, weil wir haben halt immer mehrere Projekte am Laufen. Mhm. Und dann hast du halt die Boards, wo siehst irgendwie, wo haben wir einen Flaschenhals irgendwie, wo sind gerade mega viele Sachen offen.
Und jetzt ist ein bisschen der Austausch mit dem Kunden. Also, habt ihr dort noch eine Projektplattform oder läuft die eigentlich über Slack und E-Mail? Oder?
Ja, wir sind jetzt da tatsächlich neu am Evaluieren. Wir haben, man muss auch sagen, wir haben recht viel mit bestehenden Kunden zu tun. Also, wo wir irgendein Projekt schon gemacht haben und die Zusammenarbeit geht weiter.
Ja.
Und dort haben wir meistens tatsächlich klassisch via E-Mail im Moment, wo über Helpscout läuft. Ja. Es hat eigentlich angefangen mit so ganz kleinen Anfragen. Und bei Helpscout, für die, die es nicht wissen, ist eine Shared Inbox. Alle haben darauf Zugriff. Du kannst das intern eigentlich jemandem zuweisen, wo die Person das kann übernehmen. Du kannst aber auch Kommentare und Notizen dazu schreiben.
Ja.
Und dem Kunden oder der Kunden direkt zurückschreiben. Aber wenn wir jetzt in einem aktiven Projekt sind, haben wir im Moment verschiedene Lösungen noch im Einsatz. Wir haben noch Basecamp 2 mit gewissen Kunden, wollen aber eigentlich davon wegkommen. Es gäbe ja Basecamp 3. Ja. Wir haben aber nie den Switch gemacht und Basecamp 2 wird nicht weiterentwickelt. Bei der Firma Basecamp selber ist auch nicht alles im Lot im Moment irgendwie. Darum haben wir auch dort ein bisschen weg. Und wir sind jetzt wirklich Sachen am Anschauen. Wir haben mit Notion arbeiten wir intern auch und haben dort auch gewisse Seiten und Boards, wo wir Kunden dazu eingeladen haben, wo es gerade irgendwie Sinn macht. Das sind meistens eher Design-Sachen, wenn es jetzt irgendwie nicht um Technik geht. Weil sonst ist es immer so, ja, wo habe ich es jetzt dokumentiert? Ist GitHub oder Notion? Wird schwierig. Darum eigentlich das meiste, wo irgendwie Design ein Thema ist, ist Notion.
Ja.
Und jetzt Slack haben wir mit einzelnen Kunden, haben wir einen geteilten Channel, wenn es darum geht, einen schnellen Austausch zu machen, weil wir versuchen halt alles ein bisschen das Asynchrone wieder. Wir wollen eigentlich nicht, dass ein Kunde uns anpingt, so, hey, ich habe da eine Idee, sondern dass sie uns ein E-Mail schreiben und wir dann auch Zeit haben, um das irgendwie zu verarbeiten, weil Slack ist auch immer gefühlt ein bisschen stressiger. Also
das ist ja recht invasiv. Oder?
Es ist invasiv. Also gerade irgendwelche DMs, also wenn ich eine DM von einem Kunden bekomme, dann fühle ich mich auch gezwungen, irgendwie schnell zu reagieren. Und wenn du dann irgendwie zu schnell reagierst und gar nicht gross Gedanken dazu gemacht hast, dann sagst du irgendwie, ja, das ist möglich, um es irgendwie dann vergessen können. Das
ist natürlich auch der Tod für die Person, die den Projektlead hat, wenn es jetzt nicht du selber bist, oder?
Ja, wenn so hin und her irgendetwas geflüstert wäre in dem Sinn, wo dann die anderen Leute etwas nicht mitbekommen. Weil bei allen Tools, die wir eigentlich einsetzen für Kommunikation mit den Kunden, sehen alle von uns drei. Also, von uns intern, von der Firma, sehen alle drei, und von den Kunden sehen auch alle drei. Und jetzt beim E-Mail ist das nicht der Fall.
Ja.
Also, wenn jetzt Kunden zum Beispiel via Helpscout uns schreiben, das wissen die ja nicht. Die schreiben uns ein E-Mail. Meistens schreiben sie irgendwie Hallo Felti oder Hallo Karin. Und dann kommt eine Antwort von mir zurück. Aber die anderen von uns kommen es mit über.
Ja.
Und es kann auch durchaus sein, dass ich gerade keine Zeit habe und dass dann jemand anderes zurückschreibt. Das ist der Kunde bewusst. Aber auf Kundenseite, zum Beispiel die Arbeitskolleginnen von der dann geschrieben hat, nicht gewusst, was gelaufen ist. Und da suchen wir immer, also sind wir wirklich Tools am evaluieren. Wir haben Monday.com angeschaut, wir haben Asana haben wir angeschaut. Es gibt ja gewisse, die irgendwie alles können, gewisse, die nur irgendetwas können.
Also eben, die perfekte Lösung wird es ja eigentlich nie geben.
Die
aber
wird
jetzt
nie
als,
geben.
Ja. Du hast vorher auf eurer Webseite steht das, aber du hast vorher das eigentlich schon so klein beantwortet. Auf der Webseite schreibt ihr, dass ihr ein agiles Vorgehen bei Projekt habt. Aber es ist eben nicht das Agile-Vorgehen, sondern es ist ein agiles Vorgehen, oder? Also, ihr seid nicht Agile unterwegs, oder?
Nein, wir sind nicht Agile unterwegs. Wir haben gewisse Sachen, Ideen von dort ausgelehnt.
Ja.
Aber wir sind nicht strikt noch Agile unterwegs, weil aus meiner Sicht ist halt wirklich Agile ist nicht agil. Also, es ist halt, also, wenn wir schreiben, wir sind agil unterwegs, und das ist auch, die Texte werden wir irgendwann schon noch anpassen. Ich heisse einfach, wir sind, schnell.
Ja.
Wir können schnell reagieren, wir können auch schnell Sachen liefern, und wir sind nicht irgendwie an einen fixen Rhythmus gebunden. Also, wenn ich zum Beispiel, mit bestehenden Kunden, sagen wir, der Kundin hat eine gute Idee, dann möchte ich ihr nicht müssen sagen, cool, aber hey, die nächsten 4 Wochen geht's nicht.
Ja. Wenn's gut, gibt's auch kürzere Sprints natürlich, aber trotzdem,
genau.
wenn natürlich alle Vorgaben hast mit irgendwie so Definition of ready und alles, dann, ja, dann machst du natürlich selber irgendwie ja, Bürokratie rein, wo je nachdem mein Kundenprojekt nicht ganz so einfach ist.
Ja, es ist, also ich habe jetzt das Gefühl, zum Beispiel, wenn wir ein reines Produktteam wären, also wenn wir jetzt keine Agentur wären, sondern nur würden Freshjobs entwickeln, dann würde man wahrscheinlich so einen Weg wie jetzt auch wirklich auch gehen.
Ja.
Weil es löst dann, also nicht direkt ein Problem, aber eine Fragestellung. Also irgendwie, wenn ist was, wie funktioniert was, die Diskussion gibt es dann nicht mehr. Weil es ist eigentlich mehr oder weniger im Vorgehen festgeschrieben.
Ja, dafür habt ihr halt jetzt den Vorteil, dass ihr eigentlich wirklich so ein bisschen Best of Breed könnt nehmen, was passt für euch und selber euch
das Vorgehen definieren. Also, also wie bei vielen Sachen, oder? Das ist ja der Spruch, wenn es 14 Standards gibt und sich die schlauen Köpfe mal zusammentun, um den einen Standard zu entwickeln, gibt es nachher 15 Standards.
Ja, ja, ja.
Wir haben jetzt einfach irgendwie das, was uns am besten passt, überall ein bisschen geklaut, von den Vorgehen. Und für uns funktioniert es so, aber wir sind auch immer dran, das am Anschauen. Also auch zum Beispiel das, was ich vorher angesprochen habe, das Thema Holokratie, das haben wir auch mal angeschaut. Wir haben gewisse Züge von dem, wir haben es offiziell nicht eingeführt, wir sind nicht holokratisch unterwegs.
Ja.
Weil auch dort habe ich manchmal das Gefühl, es ist ja mit rechtem Aufwand verbunden, das wirklich auch strikt noch, sage ich jetzt mal, Lehrbuch umzusetzen. Und das, wenn wir sind ein kleines Team, wir haben da nicht vor, gross zu wachsen. Und da habe ich manchmal das Gefühl, das ist eine tote Zeit, wo die dann mit etwas umschlagen muss, was vielleicht jetzt nicht mega Spass macht.
Ja, aber es ist meistens ja so, oder wenn du es wirklich nach Lehrbuch machst, ist es meistens ein bisschen zu gross eigentlich oder zu... ja, eben vielleicht zu viel Organisation, ja, zu bürokratisch.
Zu vielleicht
oder,
ja. Auch, ja. Aber ich sehe auch dort den Vorteil. Ich meine, irgendwie ein Unique hat das eingeführt, erfolgreich.
Ja.
Leap hat das auch. Klar, das sind einiges grösser, massiv grösser natürlich.
Ja. Ja.
Aber ein NetNode in Luzern, die sind auch dran oder haben eingeführt. Ja.
Sind sie? Sind, ich glaube, 10, 15 Leute.
Ich glaube, es sind so, ja, zwischen 10 und 15 Leute. Ja, jetzt eben grösser als wir, aber noch nicht gerade eben in Unique-Grösse.
Das würde mich noch rasch etwas anderes wundern. Also, würdest du sagen, dass eure dezentrale Ansatz, also von der Person oder eben Remote-Team, eigentlich euch hilft oder besser gesagt vielleicht sogar zwingt, dass ihr besser organisiert seid, dass ihr besser dokumentiert seid? Oder sagst du...
Richtige Steilvorlage. Ja. Nein, ich habe wirklich das Gefühl, das ist ja so. Weil wenn du dich nicht täglich siehst und irgendwie so spontane Kaffeegespräche hast und dann etwas entscheidest und das dann jenen niedergeschrieben wird, das findet bei uns weniger statt. Es gibt spontane Gespräche, wenn man irgendwie gerade einen Call hat und dann gerade irgendwie auf ein Thema kommt, das klemmen wir natürlich nicht an.
Ja.
Aber wir sind halt so gestartet, also wir haben von Anfang an können wir nichts anderes als das Dezentrale und das Asynchrone.
Ja.
Und gerade am Anfang ist das Asynchrone noch viel extremer gewesen, weil, wo wir gestartet haben, hat es Slack noch nicht gegeben.
Ja.
Also ich weiss, wo wir angefangen haben, haben wir noch einen Skype-Chat gehabt, wenn es um schnelle Sachen ging. Ja. Und jeder, der Skype kennt, weiss, es ist nicht so geil. Also haben wir es auch nicht so wirklich gut genutzt.
Aber dann ist es, glaube ich, noch vor Microsoft
gewesen. Ja, okay, es kann nicht sein, dass es dann tatsächlich noch gut war. Nein, aber wir haben dort schon angefangen, viele damals wirklich effektiv über Basecamp Sachen diskutieren. Und das sind dann wirklich, dort hat man fast Aufsätze geschrieben, wo man seine Gedanken niedergeschrieben hat, dokumentiert hat. Und die anderen haben dann irgendwie das Thema aufgenommen, weitergezogen oder neue Inputs gebracht.
Mhm.
Und durch das ist eigentlich automatisch eine Dokumentationskultur entstanden. Und jetzt auch heute irgendwie, wenn wir etwas mit Notion machen, dort irgendetwas organisieren, es ist mega gut nachvollziehbar. Warum machen wir das? Also warum ist es heute so, wie sie ist, dann kann man retour gehen und schauen, okay, das ist dann entschieden worden. Und das ist sowohl bei den technischen Sachen von GitHub, als auch irgendwie organisatorische Sachen, wo dann halt, es ist alles niedergeschrieben. Und ich würde es auch wirklich allen empfehlen, weil manchmal ist dann halt etwas, man macht etwas auf einem gewissen Weg, man weiss eigentlich gar nicht so genau, warum.
Ja.
Und wenn du das niedergeschrieben hast, ist das gut.
Ja. Ja, ist jetzt nicht unbedingt nur gewesen, dass ich euch wollte lassen, aber ich habe mir vorgestellt, ich habe mir wirklich mega überlegt, ja, wie macht ihr das, oder? Wenn so gesagt hättest, nein, bisher funktioniert es eigentlich, wenn wir ein bisschen telefonieren und das nicht abschreiben, dann denkst du so, Chapeau.
Also, ja, wir haben auch einen Moment, weißt du, wo jetzt vielleicht also, irgendwie, wir haben gerade heute tatsächlich eine Situation gehabt, wo wir, der Stefan, Karin und ich haben das Thema bei Fresh Jobs diskutiert, weil wir haben jeden Freitag haben wir so einen Planungscall, wo wir die nächsten Wochen anschauen, wo wir schauen, welche Projekte sind aktuell, wo müssen wir was machen, und dann tun wir entsprechend einplanen, so ein bisschen Prioritäten setzen. Und wenn man halt eh schon miteinander redet, also das sind in dem Fall die drei Gründer, oder sage jetzt mal für gewisse Sachen Entscheider, dann kommen noch andere Themen auf. Wir haben ein Thema bei Fresh Jobs, wo wir seit Wochen, Monaten irgendwie hin und her reden und wir können uns nicht richtig einigen. Mhm. Und dann haben wir uns heute angesprochen und gesagt, weißt du was, fuck it, sorry. Wir tun jetzt schnell 5 Minuten diskutieren und entscheiden uns. Mhm. Und dann haben wir den Call fertig gehabt. Und ich habe schnell das Kaffee aus der Clubhouse gemacht, ist mir in den Sinn gekommen, nein, weißt du was, ich muss das jetzt effektiv noch aufschreiben. Weil du vergisst es manchmal eben schon, du hast irgendwie, du hast gerade abgeschlossen, das ist so, endlich haben wir
noch einen Entscheidung gefällt. Ja, vor allem bei so etwas, wo wahrscheinlich schon länger schnell,
mit, genau,
mitnimmst, ist wahrscheinlich wichtiger, noch einmal aufzuschreiben.
Denn, es ist extrem wichtig, aber es kann passieren, es passiert bei uns auch, dass gewisse Sachen halt einfach nicht aufgeschrieben worden sind. Und wenn ich es jetzt nicht gemacht hätte, dann wäre irgendwann mal so nächste Woche die Frage gekommen von jemandem vielleicht. Jetzt in dem Fall wäre es tatsächlich auf GitHub gewesen. Und wenn ich dann dort hätte schreiben müssen, ah ja, stimmt, sorry, wir haben letzten Freitag entschieden, es ist ja so und so. Ist scheiße.
Ja,
also, weil ist so. Es muss nicht jeder bei jeder Entscheidung dabei sein, aber wenn man so im Nachhinein nach dem Nachhaken davon erfährt, das ist mühsam. Mhm. Hat auch mit Wertschätzung zu tun,
schlussendlich. Ja, sicher. Ja. Ja. Jetzt habe ich so 2 Fragen zum Schluss von Required, oder wo es um Required jetzt eigentlich geht. Würdest du sagen, habt ihr irgendeine spezielle Arbeitstechnik oder Methodik nach der, wo ihr arbeitet? Oder vielleicht auch du persönlich, weißt du, dass das gar nicht firmenweit ist, sondern hast du so ein bisschen etwas, wie du schaffst, ganz was speziell ist, oder wo du
würdest sagen? Ich muss überlegen, manchmal braucht man eine Aussensicht, um zu merken, ob man irgendetwas speziell macht oder nicht.
Das ist so,
Also was wir angefangen haben, sind, gut, das haben viele andere gemacht, dass man Meetings beim Spazieren möchte. Mhm. Aber das ist jetzt eben nichts Spezielles, weil es haben irgendwann schon alle angefangen und es ist fast wieder langweilig. aber dort, wo wir selber schon mal gemerkt haben, die ganze Zoom-Fatigue, wo dann letztes Jahr gerade oder Anfang dieses Jahr irgendwie ein Thema war, das haben wir schon manchmal ein bisschen gekannt.
Ja.
Also, irgendwann will man einfach nicht, sondern du willst dich irgendwie zum einen bewegen, irgendwie frische Luft oder so irgendetwas. Und sonst jetzt irgendwie bei mir speziell, was bei mir ist, ich habe, obwohl wir eigentlich relativ frei aufgestellt sind, das heisst dezentral, asynchron, theoretisch, ist es komplett egal, wenn ich arbeite und von wo aus ich arbeite. Mhm. Aber ich habe eine mega strikte Routine. Mhm. Ich bin ein ultra Langweiler. Ich stehe am Morgen zur gleichen Zeit auf, ich fange zur gleichen Zeit an und ich höre zur gleichen Zeit.
Habt ihr das in der Firma jemanden, der nicht so ein bisschen gleiche Arbeitszeit hat, wo immer, also ich kenne nie, ich weiss, also bei so Freiheiten kenne ich eben niemanden, der so ausnützt.
Es ist wirklich so, irgendwie, es ist wirklich manchmal langweilig, du denkst so, hey, look, mich kann, aber nicht jeder von uns nimmt sich ab und zu die Freiheit aus, mal zu sagen, hey, weißt du was, keine Ahnung, es ist, gut, jetzt einen Sommer haben wir nicht gehabt, aber wenn du jetzt irgendwie sagst, hey, es ist 2 Uhr am Nachmittag, es ist gerade mega schön Wetter, ich habe gerade eine Art Downtime, ich habe gerade keine Termine mehr, dann sage ich mir auch mal, also bin ich mir so frei und sage, ich nehme mein Kindle und gehe irgendwann her, gehe hängen und ein bisschen lesen und schaue dann am Abend nochmal rein.
Mhm.
Aber jetzt gerade am Morgen ist bei mir einfach so, ich funktioniere nicht ohne Routine. Wenn ich so ein bisschen in den Tag rein, wenn ich einen Arbeitstag habe und so ein bisschen, ja, mal aufstehe und dann ein bisschen etwas und so und dann vielleicht um 10 Uhr anfange, dann komme ich nicht in die Gang.
Ja.
Ich muss wirklich am Morgen gerade loslegen, weil ich bin, und das ist gut, dass ich das für mich herausgefunden habe, wenn ich am besten funktioniere, rein von der Leistung her. Und das nütze ich dann auch aus.
Ist auch sehr wichtig, dass man dann schafft. Ich würde jetzt sagen, ich skippe jetzt gerade die andere Frage, die ich noch hatte, weil du hast jetzt einen guten Übergang gemacht, so als Cooldown.
Unfreiwillig.
Unfreiwillig, ja. Als Cooldown ist eigentlich so ein bisschen angedenkt, dass man so ein bisschen das Private reingeht, keine Angst, wir graben da keine alten Geschichten aus von der
Lehrzeit. Du hättest ein paar Geschichten.
Ich habe ein paar, aber beruht, glaube ich, auf Gegenseitigkeit, von dem her lernen wir das.
Yeah.
Nein, es geht mehr natürlich alles in Bezug auf das Arbeiten. Du hast vorher kurz angesprochen, eben, du hast so Routinen, dass du produktiv bist, oder? Also, aber du hast gesagt, du stehst immer zur gleichen Zeit auf, aber was gibt es dort denn also?
Ja, ich habe am Morgen die gleiche Routine. Also zum einen stehe ich zur gleichen Zeit auf, also plus minus eine Viertelstunde, je nachdem, was der Wecker sagt. Ja. Und dann mache ich immer zuerst Spaziergang. Also ich habe eigentlich, was war es, Dezember 2020 ist ein Lockdown gekommen und habe Kaffees zugetan. Und dann habe ich angefangen am Morgen einen längeren Spaziergang zu machen und vorher habe ich eigentlich jahrelang einfach einen Spaziergang zum Kaffee gemacht, also in ein Kaffee. Ich bin wirklich zu einem Kaffee gelaufen und habe dort die Zeitung gelesen. Das war eigentlich meine Routine. Ich gehe aus dem Haus, ich laufe zu einem Kaffee, trinke meinen Kaffee und lese die Zeitung. So
was ist der Grund? Eben Kreislauf in Schwung bringen oder der lustige Witz, den wir alle kennen von Homeoffice, das Hosen anleihen?
Das haben zum Glück noch nie gehabt, wegen irgendwie lege ich heute Hosen an oder nicht. Weil,
aber den Witz hört man immer wieder.
Genau, die Frage erübrigt sich aber so. Ich könnte ja theoretisch nicht die Hosen wieder abziehen. Nein, ich habe irgendwann mal mit dem angefangen. Ich weiss ehrlich gesagt nicht mehr, wann das angefangen hat. Ich habe einfach irgendwie gespürt, weil ich ja eigentlich seit, was ist das jetzt, 7, 8 Jahren plus minus eigentlich aus dem Homeoffice arbeite, habe ich von Anfang an irgendwie das Gefühl gehabt, ich muss am Morgen einen Rhythmus, eine Routine haben, um reinkommen. Also wenn ich jetzt irgendwie aufstehe, dusche und ins Büro, ich habe ein separates Büro, aber ich bin halt immer noch in meiner Wohnung, dann habe ich wie so, mein Mindset ist dann noch nicht bereit zum Arbeiten. Ja. Und wenn ich jetzt irgendwie sage, ich gehe raus, gehe meinen Kaffee trinken und laufe retour, das ist in dem Sinn mein Arbeitsweg. Ja. Also ich habe mir eigentlich ein künstliches Pendeln wieder auferlegt. Mhm. Und wenn ich dann retour komme, dann bin ich im Arbeitsmodus. Mhm. Also ich bin draussen gewesen, also zum einen frische Luft, Bewegung, das ist schon mal gut. Das ist
noch ein anderes Pendeln, als sich aufregen im Auto innen oder im Zug innen fahren. Ja,
mit der dicken Winterjacke in den Zug innen hocken und dann sich fragen, lohnt sich sie jetzt noch abziehen?
Genau.
Nein, und das hat wirklich sehr funktioniert. Und jetzt eben mit den längeren Spaziergängen, die Kaffees zugehaben, habe ich jetzt ein Mühe wieder aufgehört, weil es hat sich dann fast gezogen. Also ich bin dann teilweise eine Stunde unterwegs gewesen am Morgen beim Spazieren und dann habe ich es heute Morgen wieder mal gemacht und dann irgendwann so den Drang gehabt, jetzt will ich aber arbeiten.
Ja.
Also, und dann habe ich wirklich auch abgekürzt. Aber ich brauche das wirklich auch, dass ich in die Gänge komme und dann eben den Switch kann machen, dass wenn ich wieder retour komme, dann bin ich daheim.
Wie fest bist du?
Dann bin ich am Arbeiten.
Ja, du bist am Arbeiten, genau. Ja. Wie fest bist du bei diesen Spaziergängen mit den Gedanken schon beim Arbeiten? Also ist das wirklich noch ein bisschen weg vom Arbeiten oder ist das eigentlich eine mega gute Art und Weise, so ein bisschen am Anfang vom Tag so ein bisschen To-Do-Listen, so ein bisschen Brainstorming?
Ja, es ist ein langsames Reinkommen. Also ich sage jetzt mal, irgendwie die ersten 10 Minuten vom Rausgehen, die sind komplett frei vom Arbeiten.
Ja.
Also da wird irgendwie Musik, kommt Musik aufs Ohr oder ein Podcast.
Ja.
Wenn ich jetzt zum Beispiel nur ins Kaffee gehe, ist es meistens so, ich habe eine Viertelstunde Spaziergang, ich komme an, ich lese die Zeitung. Wenn ich die Zeitung irgendwo durch habe, nehme ich das Handy führen. Und dann, je nach Laune, mache ich irgendwie Twitter auf und tue dort ein bisschen rumscrollen. Oder ich mache Mails auf und schaue schon mal in die Mails.
Ja.
Aber es ist eigentlich so, bevor ich heimgekommen bin, habe ich die Mails gesehen.
Ja.
Und Slack habe ich gesehen. Und ich habe dann auch entschieden, welches ist mein Fokustopic für den Tag. Also ich habe quasi mir einen Überblick verschafft, weiss, was ich jetzt zu tun habe, habe es schon aufgeschrieben bin dann eigentlich vorbereitet. Also wenn ich eigentlich dann daheim ankomme wieder im Homeoffice, habe ich schon eine gewisse Vorarbeit geleistet. Ich habe keine Mails geschrieben zu dem Zeitpunkt.
Einfach aber
ich habe sie alle schon gelesen. Ja. Also so viel sind es nicht, amigs. Ja. Aber ich habe den Überblick von, was ist alles offen.
Was sagt dir der Begriff, oder was verstehst du unter so Work-Life-Balance? Und wie wichtig ist, also, oder nein, was verstehst du darunter zuerst einmal?
Ja, also ich finde einfach den Teil von der Balance effektiv. Irgendwie, es gibt ja jenste Jokes, so, Work-Life, wenn man die Balance weglässt, ist einfach nur ein Work-Life, also ein Leben zum Arbeiten. Gar nicht auf und all die Witze sind meistens auch gar nicht mehr so gut. wir haben die Diskussion einmal gehabt untereinander, wo wir gemerkt haben, dass wir die ersten 3 Jahre nach der Gründung gar nicht so viel Ferien gemacht haben. Mhm. Also effektiv Pause. Wir sind immer schon viel unterwegs gewesen. Also wir sind irgendwie 2 Wochen auf irgendwie Fuerteventura zusammen arbeiten, mit ein bisschen surfen, dann 3 Wochen auf Berlin dort ein bisschen gewesen und arbeiten. Aber immer in Kombination mit Schaffen.
Genau.
Dann haben wir irgendwann gemerkt, wir sind viel rumgekommen, irgendwo durch, aber wir haben wie vergessen, effektiv Ferien machen. Und dann haben wir irgendwann ganz klassisch einfach Ferien eingeführt. Wir haben am Anfang sind wir ein bisschen anders unterwegs gewesen, eigentlich. Also wir haben immer Ferien gehabt. Aber dort haben wir wirklich angefangen, strikt darauf zu achten, dass jeder seine Ferien nimmt und auch wirklich in diesen Ferien nicht arbeitet. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, ich habe noch so und so viele Ferien, dann muss ich auch von Ferien planen, oder? Was ich immer noch mache, aktuell wegen Corona weniger, ist irgendwie eine Woche, zwei da und dort hergehen und das kombinieren. Also es ist dann vielleicht eine Woche noch immer her und trotzdem arbeiten. Aber es ist eigentlich dann auch so ein bisschen ein Ausbrechen, ein Stück weit. Also, dort geht es mir am meisten darum, eine neue Inspiration, neue Eindrücke. Und ich will dann auch arbeiten. Ja. Weil, sagen wir gerade, irgendwie hast du ein neues Projekt, willst du irgendwie neue Eindrücke gewinnen, gehst in eine andere Stadt, tust mal dort schauen, irgendwie, sei es Schilder anschauen, so irgendetwas. Mhm. Aber es ist manchmal auch, wenn du Ferien machst, dann musst du dich daran halten. Also, ich nehme zwar immer das Laptop mit, weil ich mir denke, wenn ich etwas will planen, habe ich ein Laptop, wo ich etwas raussuchen könnte. Und jetzt eben seit etwa 4-5 Jahren, wo das, glaub, so, wo wir das so handhaben, sind wir auch wirklich strikt am Ferien machen. Also ich habe meine Abwesenheitsnotiz drin, da in der Ferien mache ich nichts.
Hat das und angefangen auch, mit Mitarbeitern, die Ferien, oder hat das vorher schon angefangen?
Es hat eigentlich, glaube ich, schon ein bisschen fast vom Zeitpunkt so angefangen, wo wir die ersten Mitarbeiter hatten, wo wir gemerkt haben, wenn es die können, sollten wir das selber auch können. Also wenn die auch Ferien machen, sollten wir das auch können. Und wir haben am Anfang das Gefühl, wir brauchen gar keine Ferien. Also wir haben ja nicht keine Ferien gemacht.
Ja.
Wir haben schon Ferien gemacht.
Also mich würde es eben gerade wundern, so wie es du erzählt hast, weißt, für dich jetzt als Person einfach nur du allein, würde das über Jahre funktionieren, dass du sagst, ich bin eigentlich immer am Arbeiten, aber eben, ich bin mal dort, ich bin mal da.
Nein. Also, ich weiss für mich, es könnte klappen, aber es wäre nur ein Funktionieren und nicht ein wirklich produktiv sein und effizient sein.
Aber irgendeines muss.
Nein, du brauchst die Pause, du musst runterkommen, du musst wirklich etwas anderes machen. Und was wir auch relativ strikt haben, ist Wochenende. Also Wochenende wird nicht geschafft. Egal was ist, wenn wir haben es eigentlich nie, das Projekt so streng sind, dass wir irgendwie Nachtschichten einlegen. Ja. Oder am Wochenende arbeiten und wir schauen auch, dass das wirklich nicht passiert. Also wenn wir merken, es wird knapp, oder wenn ein Kunde sagt, wir wären gerne dann live, und wir sehen, es liegt nicht drin, dann sagen wir nicht, schaffen wir schon irgendwie.
Sondern
sagen
wir,
nein, schaffen wir nicht. Also schon wenn es, bevor das Projekt anfängt. Weil wenn man anfängt, so, ja, okay, komm, dann schaffe ich halt am Samstag und am Sonntag noch etwas, das ist dann so, man schlittert dann, glaube ich, ein bisschen rein, dass man dann halt immer ein bisschen arbeitet. Und
Samstag, es geht für eine gewisse Zeit vielleicht, aber
es geht für eine gewisse Zeit, aber es kann sein, dass ich dort auch eine Routine entwickle, weil aktuell meine Routine ist, Samstag, Sonntag ist off-limit, ich arbeite dann nicht. Ich schaue vielleicht meine Mails an, weil ich einfach nur eine Mailbox habe, irgendwie, dummerweise in der Mail-App. Aber es wird nicht geschafft. Und jetzt am Abend, dort ist halt, das merken die Leute, die mehr im Homeoffice arbeiten, die Grenzen verschwimmen, Also irgendwie, das, was du hörst, dass irgendein Burnout-Rate ist höher denn je.
Ja.
Glaub, weil die Leute können nicht abschalten. Und das ist halt, man will die Leute abschalten, die Leute selber können aber nicht richtig und sie wissen gar nicht so genau, wann habe ich jetzt aufgehört zu arbeiten, wenn eben, wenn ja alles gleichen ist und ich habe das jetzt schon lange, ich kann das gut unterscheiden, wenn ich quasi vom Büro aufstehe und aus dem Büro laufe am Abend, dann habe ich fertig gearbeitet.
Das ist, glaube ich, auch für uns ein bisschen die privilegierte, also ist es sehr privilegiert, dass man sein eigenes Büro hat. Ich glaube, Leute, die das nicht haben und am Büro, nicht am Bürotisch, am Stubentisch oder am Esstisch arbeiten, dort wird es natürlich hart, oder? Weil du hast nebenzu isst und dann hast du irgendwie den Laptop, dann
schaue ich mal was rein. Ja, genau, und dort auf Tour geht das natürlich auch nicht gut. Also rein nur schon von der Gesundheit, von der Haltung.
Ja. Ja, das ist
aber auch vom Verschmelzen von der Grenzen. Also wenn jetzt irgendwie sagst, ich keine Ahnung, hockst du auf Couch und schaust ein bisschen Netflix und dann schaust du aufs Handy und merkst, ah, da ein Mail, ah, komm, ich hocke schnell an den Stubentisch und ich tue noch, noch eine halbe Stunde schnell etwas machen. Ja. So fängt es an, dass du irgendwann einfach, dass du wieder nicht hast, dass du eben kannst abschalten. Abschalten, es ist wirklich so, es ist mega wichtig, zum runterfahren, um ein bisschen um den Kopf durchlüften.
Genau. Aber eine Frage, die ich noch aufgeschrieben habe, die hast du jetzt eigentlich beantwortet. Wie strikt bist du mit Feierabend oder Weekend so Mails und so anschauen? Weil es gibt ja Leute, die stresst das. Ich bin früher so gewesen, dass ich immer am Sonntagabend habe ich Mails angeschaut. Ich habe meistens am Freitag frei gehabt. Am Sonntagabend habe ich Mails angeschaut. Und da habe ich gewusst, auf was ich mich einlasse am nächsten Tag. Ich habe nichts gearbeitet. Aber mich hat das beruhigt. Und gewisse andere Leute, die ich das erzählt habe, haben so gesagt, oh, mich würde das mega stressen, vor allem kann ich schlafen und mache mir die und die Gedanken.
Ja, ich habe genau die gleiche Diskussion mal gehabt, letzte während der Ferien Mails checken.
Ja.
Es gibt zwei Varianten eigentlich. Also zum einen, ich habe immer eine Abwesenheitsnotiz drin und ich tue auch im Vorfeld schon den wichtigsten Kontakt irgendwie, weil ich sage, hey, ich bin dann und dann in der Ferien, ich kann alles übergeben. Also das heisst, im Normalfall kommt gar nichts rein, wo ich irgendwie muss aktiv werden.
Ja.
Aber es gibt, sagen wir, angenommen, ich habe zwei Wochen Ferien, in dieser Zeit häufen sich Mails. Ja, auch wenn das nur irgendwelche Notifications sind. Jetzt ist die Frage, was finde ich schlimmer? Mhm. Am Montagmorgen nach der Ferien die Mailbox öffnen und irgendwie 200 Mails haben und völlig
gut, erschlagen sind. Gut, du wärst ja dann im Kaffee, oder? Und müsstest einfach lang Kaffee trinken, oder?
Ja, müsstest einfach vor lang Kaffee trinken. Ja, ganz nervös.
Nein, klar, ich weiss es nicht.
Oder so während der Ferien ab und zu reinschauen und es dann versuchen zu vergessen. Und ich habe bis heute keine schwarz-weiß Antwort auf das. Das
gibt's ja nicht.
Ich habe es mal so gemacht, mal so. Ja. Ich habe die letzte Ferien, die ich gemacht habe, habe ich gar nicht reingeschaut. Mhm. Da habe ich wirklich am Montag, also das war sogar Dienstag, einfach reingeschaut. Und dann ist schon so eine Art, oh Mann, du schaust es an, du siehst wie eine Wand vor dir. Und irgendwann fährst du nach und merkst, es ist alles nicht wichtig. Also das meiste sind irgendwelche Infos, wo ich nur, wo irgendwie auf GitHub etwas gelaufen ist, wo ich aber gar nicht direkt beteiligt bin oder muss aktiv werden.
Ja.
Und die andere Variante mit irgendwie so eins am Tag schnell schauen und Mails einfach lesen und löschen. Es ist halt genau das, was die Leute sagen, wenn du am Sonntag oben das machst, kannst du dann noch genug abschalten, zum wirklich, weil du hast dann eigentlich die letzte Nacht vom Wochenende, kann es sein, dir kaputt gemacht. Also jetzt, wenn man sich denkt, es kommt ein böses Mail oder ein unangenehmes Mail und du liest das, das kann dir auch mal irgendwie, es kann dich dann beschäftigen. Und wenn dich das dann so stark beschäftigt, dass irgendwie weniger gut kann schlafen und so, dann hat es eigentlich auch nichts gebracht, dass man am Sonntag Mails gelesen hat. Das aber ist, ich kenne auch viele, die sagen, irgendwie zum am Montag dann irgendwie befreit können starten. Mhm. Oder so einen Headstart haben. Ja. Ich habe am Sonntag mal mein Zeug gelesen, ich weiss, was läuft. Ich lese meine Mails eigentlich immer und ich kann dann aber auch abschalten.
Ja.
Ich werde das wieder mal machen in der Ferien. Slack ist effektiv etwas, das mache ich nicht mehr auf, weil die geht viel. Und wir haben jetzt auch bei uns im letzten Retreat darüber geredet, wie machen wir es. Tun wir Leute, also tun wir zum Beispiel auf GitHub jemanden erwähnen, wenn er in der Ferien ist, oder tun wir etwas dieser Person zuweisen, wenn sie in der Ferien ist. Und wir sind dann so ein bisschen zum Schluss gekommen, auf Slack wird niemand angepingt, also niemand erwähnt, wenn die Person in der Ferien ist.
Ja.
Auf GitHub jemandem etwas zuweisen, ist okay. Und jeder ist dann einfach dafür verantwortlich, dass er seine Mails dann auch nicht liest, wegen der Notifications.
Ja.
Und wir haben eigentlich wie so gesagt, okay, die arbeiten, sollen eigentlich wieder dazu beitragen, dass die Person, die in der Ferien ist, auch wirklich in der Ferien sein. Das heisst, nicht anpingen und nicht einfach mal schnell vielleicht ein SMS, weil irgendetwas ist gerade, gibt's nicht. Und so helfen alle allen und da kannst du wirklich auch mit gutem Gewissen sagen, weil ja, es wird immer schwieriger. Es gibt ja auch Witze hier, wo im Internet rumgeht, vom Amerikaner mit der Abwesenheitsnotiz, wo steht, liebe Kundin, ich habe jetzt gerade eine Operation die nächsten 2 Stunden, ich versuche möglichst schnell Retour zu schreiben. Mhm. Und irgendein Europäer oder ein Dän, wo steht, ja, grüezi, es ist Juli, es ist Sommer, ich melde mich dann in 2 Monaten wieder mal.
Genau.
Und irgendetwas dazwischen.
Ja.
Ich sage mal, eher in der europäischen Variante finde ich gut. Weil Sommerferien zum Beispiel auch, man merkt, es funktioniert. Mhm. Wenn ich den Kunden schreibe und dann kommt eine Meldung, ich bin 2 Wochen weg, okay, dann melde ich mich halt in 2 Wochen wieder.
Ja, das ist ja schön, ja. Ich habe jetzt wirklich noch 2 Fragen so als Abschluss. Dann ist so, das ist die Frage, die ich rausgelassen habe, wo es um Require gegangen ist. Dort wäre eigentlich die Frage gewesen, wie digital sind ihr? Ich gehe davon aus, wahrscheinlich ausser Buchhaltungssachen, habt ihr wahrscheinlich wenig Sachen ausgedruckt oder physische Dokumente?
Ja, ich bin jetzt gerade überlegt, ich habe mir tatsächlich letztens überlegt, ich bin im Moment als Co-Advisor bei einer Bachelorarbeit dran und ich habe die bekommen und das ist dann irgendwie inklusive Anhang 150 Seiten gewesen. Und ich habe mir dann tatsächlich überlegt, die schnell ausdrucken, um das wie so gefühlt können durchschaffen, damit ich den Fortschritt besser sehe.
Ja.
Weil ja, es fühlt sich dann anders an. Ich kann sagen, 2 Stapel und das habe ich erledigt. Ich habe es dann gleich nicht gemacht.
Ja.
Einfach auch, weil ich denke, das ist eine dämliche Idee, jetzt extra irgendwie ins Büro gehen, das müssen ausdrucken, in ein paar Bäumen noch kaputt machen. aber ja, Buchhaltung ist aber auch zum grossen Teil digital. Mhm. Aber ja, irgendwelche Belege oder so gibt es halt immer noch.
Verträge, gewisse Sachen.
Verträge versuchen wir auch, wenn irgendwie möglich, auf dem digitalen Weg irgendwie zu signieren.
Ja.
Also ja, sehr digital schlussendlich.
Aber unterscheidet sich oder unterscheidest dich du als Privatperson und von der Person, wo du im wo du in der Unternehmung bist, sag jetzt mal, dass du, wenn du gehst einkaufen, hast du nur einen Einkaufszettel, den du von Hand geschrieben hast, oder verwendest du irgendetwas mitbringen oder so?
Ich habe beides. Ich habe teilweise tatsächlich handgeschriebene Einkaufszettel. Ja. Ich habe letztes Mal irgendwie ein Rezept gehabt und habe genau gewisse Sachen gebraucht. Und ich habe dann irgendwie, ich weiß nicht genau warum, weil ich irgendwie neu mit dem Backen angefangen habe und dachte, jetzt muss ich es auch klassisch machen. Also wirklich auf Papier aufgeschrieben. Mittlerweile muss ich aber sagen, nein, mache ich nicht mehr. Es war eine coole Idee gewesen, wieder mal wie oldschool, aber nein. Weil wenn ich es irgendwie auf dem Handy mache, ich meine, ich habe es dann synchronisiert über alle Devices. Also es ist dann schon viel einfacher.
Das ist so, ja.
Ich finde es okay, wenn man irgendwann sagt, hey, ich probiere es mal wieder auf altem Weg, um dann wieder merken, der neue ist halt schon besser.
Aber es gibt in dem Fall nichts, wo du noch sagst, ja, da bin ich jetzt so richtig noch...
Ich finde Bücher halt geil.
Ja.
Ein gedrucktes Buch finde ich
Also
find
Sachbücher ich vor allem oder jetzt auch Romane?
Nein, so. Sachbücher, weil Roman brauche ich echt nicht irgendwie aber, in ausgedruckter Form, die habe ich vom Kindle.
Aber Sachbücher ist schon etwas anderes.
Ja, also gewisse Sachen, also nur schon, es gibt ja so gewisse Bücher, die kauft man eigentlich, weil sie schön sind. Also, es gibt irgendwie gewisse, auch so Privatleute, die irgendwie in Eigenregie irgendein Buch produzieren, irgendwie einen, der durch Japan läuft und Fotos macht und Geschichten darüber hat. Ich habe das Buch nicht gekauft, aber das würde man eigentlich kaufen, weil es schön aussieht.
Ja.
Und das finde ich schon cool, aber ja, ich wehre mich dann gleich ein Stück weit, weil ich will nicht eine riesen Buchsammlung wieder aufbauen. Aber so ab und zu ein richtiges Buch in der Hand, ja, finde ich schön.
Ja, ja. Wenn wir jetzt bei dem Thema sind und wir sind vorhin beim Abschalten und so noch gewesen, so ein bisschen die Schlussfrage eigentlich so, hast du irgendwie eine Empfehlung im Bereich von diesen Medien, von ob das Musik, Podcast, irgendwie eben das Buch halt, eine Serie ist, wo du sagst irgendwie, da kann ich besonders gut abschalten oder da habe ich besonders viel mitgenommen, also egal was.
Ja, schwierig. Ich habe extrem viele verschiedene Medien, also irgendwie sei es Podcast oder Hörbücher, Netflix, also irgendetwas. Und ich selber muss sagen, ich habe nicht viel, was ich höre, zum Abschalten. Also gewisse Sachen sind irgendwie so, haben im weitesten Sinn irgendwie mit Business zu tun, nicht mit meinem Business, aber irgendwie so ein Wirtschaftsthema, das irgendwie spannend ist, und das ist jetzt nicht gerade direkt zum Abschalten.
Nein, das ist... oder wo besonders viel halt auch mitnimmst, oder was
das genau, ist, also man muss ja auch ein bisschen zuhören.
Ja, genau.
Aber ich habe effektiv gemerkt, jetzt ich lese wieder mal Bücher, die einfach, also Roman. Also wirklich einfach Geschichte. Ich kann es lesen. Wenn ich es nicht lese, verpasse ich nichts. Ja. Es ist nicht irgendetwas, was ich daraus lehre. Ja. Es ist einfach etwas, was mich unterhaltet. Und da tue ich jetzt aktuell auch jeden Abend vor dem Einschlafen irgendwie.
Was ist gerade dein aktuelles Buch?
Darf ich nachschauen?
Du darfst nachschauen natürlich.
Ich weiss nicht, wie es heisst. Es ist, so viel ich weiss, ist das eine australische Autorin. Also vorher war es gewesen, Artemis und Hail Mary vom gleichen Autor, wo The Martian geschrieben hat.
Okay.
Und das aktuelle ist von der Jane Harper, Force of Nature.
Okay.
Ich habe erst angefangen, aber das ist wirklich, also reiner Roman. Mhm. Also wirklich nichts irgendwie daraus lernen, daraus irgendwie Schlüsse ziehen oder Lebensweisheiten rausnehmen. Mhm. Einfach reine Unterhaltung, die nicht irgendwie auf ein bewegtes Bild ist.
Es tut manchmal wirklich noch gut und beruhigt auch. Ja gut, wir sind am Schluss von unserem Podcast. Wenn jetzt jemand mit dir oder mit Required will in Kontakt treten, wie macht er das am einfachsten?
Am besten auf required.com gehen und dann dort die E-Mail-Adresse kopieren oder mir aufs Handy irgendwie schreiben. Oder meine E-Mail-Adresse ist auch dort drauf. Also,
ist alles da drauf.
Oder am besten Felti googlen und dann ist entweder mein Profil auf der Required-Seite oder meine private Seite. Sollte ich immer noch zu oberst sein, glaube ich.
Sehr gut. Gehen wir dann schauen und sonst verlinke ich das noch.
Deep top.
Genau. Danke vielmals für deine Zeit. Ist cool gewesen.
Hey, danke dir vielmals, Adi. Hat Spass gemacht.
Das war es wieder von der heutigen Episode von Meet the Geek. Danke, dass du bis zum Schluss dabei bist und ich hoffe, du hast etwas daraus mitnehmen. Die nächste Episode wird in einer Woche erscheinen. Dass du die nicht verpasst, abonniere doch den Podcast auf dem Podcast-Player von deinem Vertrauen. Wenn du gerade dabei bist, lass doch gerade noch ein Review oder eine Bewertung da, damit machst du mehr Freude und auch mal Algorithmus. Danke und bis bald.